Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Erwin Staudt. Er hat nicht nur den Computerriesen IBM 30 Jahre lang von der Lochkarte bis zum modernen KI-Rechner begleitet, sondern auch als Präsident des VfB Stuttgart den Profifußball geformt. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Erwin Staudt. Hallo Erwin.
Hallo Mirko.
Erwin hat eine imposante Lebensgeschichte zu erzählen. Er hat nach einer Impfschädigung am rechten Arm die von den Eltern favorisierte Ausbildung zum Handwerker zugunsten des Gymnasiums sein lassen müssen und hat stattdessen VWL studiert. Er war 30 Jahre bei IBM, im Vertrieb, im internationalen Bereich und zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung, quasi als oberster Chef von IBM Deutschland. Danach hat er 8 Jahre den VfB Stuttgart als Präsident begleitet und sitzt außerdem noch in einigen anderen Unternehmen in Aufsichtsräten und Beiräten. Zusätzlich ist er, glaube ich, auch ein recht guter Trompeter, der sogar eine Weile in einer Jazzband gespielt hat. Erwin, ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit für ein spannendes Gespräch haben. Unser Thema wird heute hauptsächlich Führung sein, also so Motivation, Erfolgsplanung, Krisenmanagement und natürlich die Erfahrungen aus all dieser Zeit. Vorher würde ich aber gern etwas über deine Lebensreise erfahren. Was ist das für ein Junge aus Leonberg, der in Zukunft diese spannende Lebensgeschichte schreiben wird? Wie war das Aufwachsen? Wo kommst du her?
Also ich glaube, das sind zwei wesentliche Dinge, die mich geprägt haben. Das eine war diese Überschaubarkeit eines Geburtsorts wie Leonberg. Leonberg hatte damals ungefähr so 25.000, heute hat er 45.000 Einwohner. Und ich bin einer von 4 Kindern eines Schneidermeisters, der ein Textilgeschäft und eine Maßschneiderei hatte. Und was ich von Anfang an mitgekriegt habe, ist, wie stark wir als Familie eingebunden sind in die Gesellschaft. Ja. Mein Vater war ausgesprochen gesellschaftlich orientiert. Er war bei der Feuerwehr, er war beim Gesangverein, er war bei dem Bund der Selbstständigen und hat sich überall immer um die Gemeinschaft gekümmert und hat uns als Kinder auch auf die Gemeinschaft hin ausgerichtet. Warum? Weil die Gemeinschaft ja praktisch unsere Kunden waren, ja, auf die wir angewiesen waren. Und wir haben das sehr wohl als Kinder schon mitgekriegt, wenn die Ladenglocke klingelt, dann ist potenziell Geld in der Kasse und wenn nicht, dann sieht es nicht gut aus. Und so wurden wir auch erzogen, dass wir praktisch immer auf die Menschen zugehen müssen. Wir mussten grüßen auf der Straße, aber nicht nur Grüß Gottle oder Hallole oder so irgendwas, sondern wir mussten den Namen der Menschen sagen. Also das war eine sehr prägende Geschichte, auch wenn ich mit meiner kleinen Schwester einkaufen ging. In der Regel saß dann die Frau des Ladeninhabers an der Kasse und dann mussten wir an der Kasse sagen, ich bin der Erwin Staudt. Warum? Dass die Frau merkt, dass wir bei ihnen einkaufen und praktisch die Erwartung haben, dass sie das Gleiche auch bei uns tun. Gleich
kommt. Ja, genau. Genau. Also quasi Serviceorientierung oder Kundenorientierung mit der Muttermilch.
Ganz genau.
Das heißt, du würdest davon ausgehen, dass das auch eine der zentralen Eigenschaften ist, die dich dann durch diesen Lebensweg begleitet haben oder den ermöglicht haben vielleicht?
Eindeutig. Und ich bin da eigentlich erst über Umwege drauf gekommen, dass das eine gute Eigenschaft ist, die mir sehr geholfen hat im Leben. Wenn ich das kurz einflechten darf, ich saß oft beim Kaffeetrinken an der Uni in Freiburg mit meinen Kommilitonen zusammen und ich wurde immer kleiner, wenn die da erzählt haben, was ihre Väter für wichtige Positionen begleiten in der Wirtschaft. Ja, mein Vater ist Vorstandsvorsitzender da und da und er bringt mich jetzt in eine Assistentenposition bei einem Kollegen da und da. Und dann konnte ich gar nicht richtig mithalten, weil mein Vater war halt nur bei der Feuerwehr und beim Gesangverein und er konnte mich gar nirgends reinhieven. Aber Das Problem war, ich habe durch diese Kindheit in diesem Milieu sehr viel mitgebracht, was mir später sehr, sehr geholfen hat und was viel wichtiger war als Vitamin B, nämlich der Versuch, Empathie zu entwickeln und sich in Situationen des Gegenüber reinzuversetzen und diese emotionale Relationship-Schiene zu bedienen, die sich für mich als viel wichtiger herausgestellt hat als alle Beziehungen der Welt.
Jetzt rauscht ein Handy. Du warst ja auch im PR, glaube ich, bei IBM eine ganze Weile, ne?
Ja, also.
Das ist ja genau dieses Menschending irgendwie.
Ja, das hat mich auch selber überrascht, dass mir die Aufgabe zugefallen ist, die Öffentlichkeitsarbeit zur IBM zu übernehmen. Das kam sehr zufällig. Ich war nämlich immer im Vertrieb plötzlich wurde ich Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, war also praktisch für Presse, Werbung, unsere Messeauftritte und alles verantwortlich. Das hat mir auch sehr viel gegeben.
Ja, bevor wir bei IBM einsteigen, vielleicht vorher noch die Frage, wie bist du denn nach deinem Studium dann bei Big Blue gelandet? Also war das irgendwie ein Glücksfall oder das Ergebnis schon konkreter Bemühungen? Wie ist das passiert?
Also das war ganz easy. Mein Onkel hatte hier eine große Mercedes-Vertretung in Leonberg. Und das war 1973, als ich Examen gemacht habe. Jetzt klingelt es bei dir wahrscheinlich. 1973 war Yom Kippur, Krieg in Israel gegen die Ägypter. Und damals haben die den Ölhahn zugedreht, die Araber. Das hat sich bei uns ausgewirkt, dass wir plötzlich, der Benzinpreis natürlich sich vervielfacht hatte.
Und da hatten wir auch diese autofreien Sonntage.
Ganz genau, da waren die autofreien Sonntage, ja. Und das Automobil war wahnsinnig unter Druck. Ja. Und ich habe da gerade mein Examen gemacht, bin bei meinem Onkel gewesen, weil ich wollte mich eigentlich bei Mercedes bewerben. Daimler und einem der großen Arbeitgeber, und es war wäre ideal gewesen, dahin zu gehen. Das wäre meine Emotion, Automobil und so, das wäre wunderbar gewesen. Aber dann stehe ich mit meinem Onkel da am Fenster und gucke runter auf seinen Parkplatz vor seinem Verwaltungsgebäude, und da standen lauter 220er Mercedes, das war damals das größte Modell. Und dann sagt er zu mir, guck mal, Automobil ist zurzeit ganz, ganz schlecht. Sagt er, hast du noch eine andere Idee, wo du hingehen könntest? Dann sage ich, ja, ich habe auch gerade eine IBM gelesen. Sagt er, da geh ich hin, die haben Zukunft.
Okay, da muss man vielleicht denken, dass das war eine Zeit, da ging es noch um Lochkarten, glaube ich.
Ja, ja.
Also du bist ja quasi bei IBM eingestiegen, als die Lochkarte noch State of the Art war, und ich glaube, kurz vor Watson bist du dann von IBM weg. Also das sind lang 30 Jahre wahnwitzige Entwicklung.
Ja, ja. Also wir wurden tatsächlich noch in der Lochkarte ausgebildet, und die Programme, die wir geschrieben haben, wurden abgelocht, ja. Und es waren dann riesen Kisten, und wehe, da fiel mal eine runter, dann hast du wieder wochenlang sortieren müssen.
Und ja, also nichts Bild, da nix Bildschirm, nix Maus.
Nein.
Kiste, wo man Papierstreifen links reinsteckt und dann blinkt's ein bisschen.
Eine Lochkarte reinsteckt, und die wird gelocht, und dann gibt es einen Laser, wo diese Lochkarten gelesen wurden und praktisch die Programmschritte dem Computer mitgeteilt wurden. Und in dieser Zeit, wo ich da gerade im Lochkarten ausgebildet wurde, kamen auch die Bildschirme. Erst kamen die hellgrün auf dunkelgrün, Bildschirme. Und dann kamen die farbigen Bildschirme 3-4 Jahre später, und dann ging es richtig ab in der Computerisierung. Und diese Zeit habe ich voll mitgekriegt, bis 85 der PC kam, und dann ging es voll in die Breite.
Und das bringt mich schon gleich zu einer weiteren Frage, weil diese technische Entwicklung, die du da ja wirklich live mitgekriegt hast, wenn man so will, vom Start bis zu dem Status, wo wir eigentlich heute sind, die hat ja die Welt auch verändert. Was würdest du sagen, was sind so die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die die letzten 30, 40 Jahre EDV Entwicklung mit sich gebracht haben.
Ja, zunächst mal die Schnelligkeit der Kommunikation, wenn ich mich daran erinnere an die 70er Jahre. Wenn wir da eine Anfrage hatten nach USA zum Beispiel, da mussten wir ein Formblatt ausfüllen und das wurde in einen bestimmtfarbigen Umschlag gesteckt und ging dann auf die Reise nach Amerika. Und dann haben wir genau gewusst, wenn du das jetzt wegschickst, dann hast du 14 Tage Ruhe, bis dann die Antwort kommt. Heute schickst du eine Message ab und hast 10 Minuten später die Antwort. So hat sich das beschleunigt. Ich meine, ich kann mich noch erinnern am Anfang meiner Berufszeit, da war das allerschärfste an Technik ein Fax. Ja? Wer benutzt heute noch ein Fax? Ja?
Banken und Versicherer, glaube ich.
Kann sein, ja. Also bei uns ist abgeschafft. Ja, nee, und dann an das ganze Bankwesen. Ich war am Anfang beteiligt. In den Banken standen ja früher nur Großrechner in der Zentrale. Ja. Und der Rest wurde alles mit Papier und Telefon und allem zugeliefert. Und wir waren dann die Ersten, die die Computer raus in die Zweigstellen gebracht haben, damit die direkt am Schalter dann die Umsätze und die Personendaten erfassen konnten. Und diese Programme, da war ich am Anfang dabei, das war in den 70er Jahren, also vor 50 Jahren, und in der Zwischenzeit ist das gar kein Thema mehr.
Ja, mittlerweile brauchst du ja die Bankfiliale fast nicht mehr, nicht wahr, weil es von
zu Hause geht. Ja, so hat sich das verändert, das stimmt.
Wahnsinn. Ja. Wir haben in diesem Podcast auch schon ein paar Mal so aus Beschaffungssicht über Kulturunterschiede gesprochen. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, USA, ne? Brief 2 Wochen und dann kommt die Antwort. Du warst ja auch in der Zeit bei IBM recht viel in der Welt unterwegs und später sicher auch. Was sind die Erfahrungen, die du gemacht hast mit der Unterschiedlichkeit der Leute? Überwiegen für dich die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten? Wie siehst du diese Globalisierung?
Ja, das Interessanteste, ich war mal 4 Jahre im internationalen Geschäft, unter anderem auch für eine weltweite Funktion tätig und hatte ungefähr so 1000 Mitarbeiter, mit denen ich das Geschäft der IBM mit der Grundstoffindustrie, also da ist Chemie, Stahl, Pharma, solche Gebiete sind da dabei gewesen. Und da habe ich praktisch eine weltweite, war ich Global General Manager und hatte die weltweite Verantwortung. Und das war interessant, wie du mit den Menschen umgehen kannst. Du kannst viel am Telefon machen. Damals hatten wir noch kein Zoom oder so irgendwas oder Skype. Ja, also das ging praktisch nur am Telefon oder du fliegst runter. In die, also runter sage ich jetzt nach Asien oder nach Südamerika rüber. Und so war ich praktisch die ganze Zeit unterwegs. Ich hatte so eine Jahresflugleistung von 350.000 Meilen. Also das war
die gute goldene Karte von der Lufthansa?
Hon. Ja. Honorary Member, ja. Ich saß da in den Lounges in New York und überall mit, ich kann mich erinnern, mit Niki Lauda und mit Muhammad Ali und war unglaublich. Aber ich habe das nicht genossen, ja. Ich habe das nicht genossen, weil das war brutal, wenn du mal ein Wochenende in der VIP-Lounge sitzt bei Lufthansa, ist das überhaupt nicht witzig, ja. Wenn draußen die Sonne scheint und du kannst nicht raus, weil du auf den Flieger wartest, der sich 8 Stunden verspätet hat. Und so ging das am laufenden Meter. Also das war für mich eine hochinteressante Zeit und auch mit den Menschen umzugehen. Manchen Menschen, denen konnte es am Telefon ein Commitment abnehmen, dass sie die und die Leistung in der und der Zeit erbringen. Aber bei manchen, die haben dir das am Telefon zugesagt und dann ist gar nichts passiert. Ja.
Und siehst du da, entschuldige, das ist nämlich eine der Dinge, die wir schon hier besprochen haben. Siehst du da einen Unterschied zwischen den großen Kulturen? So gerade das Thema Verlässlichkeit oder wie verstehe ich Aufträge, Commitment? Ist das eine Kulturgeschichte?
Ja, also beispielsweise Asiaten machen einen sehr, nach außen hin geben sie den Anschein, als ordnen sie sich einem Befehl bedingungslos unter, ja, vor allem unsere japanischen Kollegen. um dann aber, wenn du weg bist, wieder zu ihrem eigenen Rhythmus überzugehen. Und das ist hochinteressant. Das habe ich übrigens auch bei uns in Europa gemerkt. Je näher die Kollegen am Mittelmeer zu Hause sind, desto mehr kochen sie ihr eigenes Süppchen.
Ja, und das, ist das eine Ablehnung oder ist das einfach Teil?
Nein, das ist halt so. Das ist Teil ihrer Kultur, ja, und auch ihres Selbstbewusstseins, dass sie sich eben nicht so gern von anderen was sagen lassen.
Und da gibt es einen Ort auf der Welt, mal abgesehen von daheim, wo du sagst, da ist es wirklich schön gewesen?
Ach so, schön! Ja, also, ja, ich muss eigentlich sagen, ich war auf der ganzen Welt unterwegs, kenne aber in erster Linie immer nur ein spezielles Hotel, wo wir abgestiegen sind. Ich kenne die IBM-Niederlassung und ich kenne in der Regel auch ein paar Kundenfirmenzentralen, Stahlindustrie und so, die aber nicht immer in den ansprechendsten Gegenden waren. Also... Und deswegen muss ich sagen, ich habe zwar die Welt gesehen, aber richtig gesehen habe ich eigentlich nicht viel.
Spannend.
Ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Los, nicht wahr, des Businessreisenden, Flughäfen, Geschäftsräume und Meeting.
Ja, und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war immer, meine Sekretärin wusste ganz genau, dass sie mich in ein Hotel reinbringt, wo man gut joggen gehen kann. Also in New York habe ich immer dann in der Nähe vom Central Park gewohnt und bin dann morgens um 6, bevor die Termine angefangen haben, bin ich immer eine Stunde einmal um den Central Park gelaufen. Das sind 11 Kilometer. Und da habe ich eigentlich viel beobachten können. Menschen, ihr Verhalten und was das so alles, wie so eine Stadt sich aufbaut im Morgen. Oder wenn ich morgens die Fifth Avenue runtergejoggt bin und wieder hoch, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt war ich ein bisschen drin, ja, in der Geschichte.
Ein bisschen da.
Ja, ein bisschen da.
Ja, also der sportlich erstmal. Was mich zum nächsten Thema bringt, nicht wahr? Ich habe, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du ja dann nach dieser Rolle als Sprecher der Geschäftsführung bei IBM relativ schnell zum VfB Stuttgart gewechselt als Präsident. Also abgesehen davon, dass du offensichtlich ein sportlicher Typ bist, aber wie passt das denn zusammen?
Ja,
du warst schon ein begeisterter Fußballer. Ich habe nämlich mal den Spruch von dir gehört, hast du zum Profi kein Talent, werde einfach Präsident. Also ja. Offensichtlich motiviert, aber nicht allzu talentiert vielleicht im Weltvergleich.
Ja.
Wie ist das passiert? Hat der VfB einen Wirtschaftsboss gebraucht? Oder?
Ja, der VfB war damals in einer finanziell sehr prekären Situation, weil die ganze Bundesliga war unter Druck, als das Kirch-Imperium zusammenbrach. Ja, diese Privatfernsehmedien, ja. Und er hatte die Bundesliga-Rechte und dann brach der zusammen und dann war da plötzlich ein 10-Millionen-Loch beim VfB und das hat den Verein schwer durcheinander gebracht. Und da haben die einen zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte, also in der Vereinsgeschichte, haben sie einen hauptamtlichen Präsidenten gesucht, also praktisch einen Geschäftsführer, der den Laden managt. Ja. Ja. Und vor allem auch die Verbindung zur Industrie und zum wirtschaftlichen Umfeld herstellt. Das war ein wichtiger Ansatz. Und in dem Moment wurde ich gerade beweglich und dann kam der Anruf des Aufsichtsratsvorsitzenden, und der mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, mich da zur Verfügung zu stellen. Und das habe ich dann gleich gemacht. Warum? Weil der VfB von Kind an mein Verein war. Ich war bei...
Traumhaft.
Ich war schon als 15-Jähriger regelmäßig im Stadion, weil ich einen älteren Bruder hatte, der mich immer mitgenommen hat. Und so war ich auch seit Beginn der Bundesliga immer dabei, bei jedem Spiel. Ich habe die Schuhgröße der Fußballer gewusst. Ich habe die genau beobachtet, hinten und vorne. Das war also hochinteressant. Und wenn man als Kind so eine Verbindung zu einem Verein hat, dann ist das wie eine zweite Familie. Ja, das liegt einem richtig am Herzen und das verlierst du auch deinen Lebtag nicht mehr. Und insofern war das für mich kein Thema. Übrigens, kurz bevor ich zum VfB ging, habe ich auch noch ein Interview gehabt mit dem Handelsblatt. Dann fragt mich am Schluss der Reporter, was ich denn gerne machen würde, wenn ich keine Computer verkaufen würde. Da habe ich gesagt, ja, damals, und es wurde abgedruckt, ich würde gerne ein Orchester managen oder ein Theater oder ein Fußballverein. Und das dritte hat geklappt.
Ja, und das, die anderen beiden Dinge ja so ein kleines bisschen auch, ne? Weil es ist ein großes Theater, der Fußball, und ein Orchester, ja, gibt es manchmal auch im Stadion. Also
ja, und nee, das mit dem Orchester, das war eine ganz andere Geschichte. Ich habe von klein auf immer, war beim Musikverein, das ist so in so einer Stadt, wie wo ich aufgewachsen bin, eben einfach üblich. Mein Vater war beim Gesangverein und ich bin zum Musikverein, weil mich das fasziniert hat. Mich hat auch die Trompete fasziniert. Und dann habe ich da als Kind schon Trompete gelernt und habe dann im Jugendorchester gespielt und habe dann im Erwachsenenorchester sehr früh gespielt. Und als ich an die Uni kam nach Freiburg, habe ich den Jatz kennengelernt. Da waren bei uns in der Studentensiedlung waren mehrere Musiker da, die in einer Jazzband gespielt haben. Und wir hatten in der Studentensiedlung solche Übungsräume, wo ich eigentlich mit meiner Trompete meine Tonleitern gespielt habe, damit, wenn ich am Wochenende heimfahre, ich beim Musikverein bei Veranstaltungen mitspielen konnte, den Ansatz habe. Und so habe ich den Zugang zum Jazz gefunden, weil neben mir einer geübt hat, der hat Jazz-Melodien geübt. Und bin ich eines Tages mal rübergegangen und habe ihm gesagt, sag mal, wie machst du das und so. Und dann hat er mir das erklärt und dass er das alles auswendig kann und alles. Und dann, als ich zur IBM kam, später nach dem Studium, hatten wir sehr viele Jazz-Musiker bei uns in diesem Computergeschäft. Leute, die wir hatten plötzlich auf der Geschäftsstelle, wir hatten einen Banjo-Spieler, wir hatten einen Schlagzeuger, wir hatten einen Bassisten, wir hatten einen Posauner und ich Trompete, und also haben wir eine Band gegründet.
Das war eine IBM-Band?
Ja, cool. Am Anfang war das eine reine IBM-Band und die haben wir so ausgebaut und haben Schallplatten mit denen gemacht, haben im Rundfunk gespielt. Ich habe zwei LPs und zwei CDs hier, die wir aufgenommen haben als IBM-Band. Das war die Marble Oak Jazz Band, super, die auch in Stuttgart bei den Jazzclubs gespielt hat, im Radio, überall. Ja, und so kam ich zur Musik. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde auch ein Orchester managen.
Okay. Ja gut, das ist der VfB geworden.
Na, ist der VfB geworden.
Ja, super. Bevor wir uns jetzt dann ins Thema Führung begeben, würde ich zum Abschluss der kleinen Lebensreise noch fragen, so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, wie sich solche verantwortungsvollen Aufgaben mit dem Nicht-Business-Teil des Lebens vertragen haben. Also wie gesagt, ich kenne das selber auch, ne? Im Business braucht man viel Zeit, Energie, Fokus, und man muss dann da sein, wenn es gebraucht wird. Vielleicht auch mehr, als Leute außerhalb dieser Businesswelt das verstehen können. Wie hast du diese Balance gut geschafft? Wie hast du das hingekriegt?
Ja, also das ist ein sehr Wunderpunkt. Das werden aber wahrscheinlich alle Leute, die an ihrer Karriere gebastelt haben, sagen, wenn du eine Familie hast, ja, und versuchst dann auch, sagen wir mal, so eine Turbo-Karriere durchzuziehen, dann brauchst du schon einen Partner, der da mitmacht. Also, und ich muss auch sagen, ich habe das Glück gehabt, dass meine Frau sehr auf Familie und Kinder fixiert war, das gerne gemacht hat, das auch als ihre Lebensaufgabe mehr oder weniger gesehen hat. Und das hat mich natürlich begünstigt, weil ich war immer sehr, sagen wir mal, aushäusig. Als Musiker bist du eben einfach abends dann im Jazzclub und spielst. Und ich hatte auch noch Verantwortung bei uns hier in Leonberg. Ich war dann irgendwie auch politisch interessiert, wurde dann in den Kreistag gewählt, in den Gemeinderat gewählt, und mich hat das natürlich fasziniert, dass die Leute Vertrauen zu mir haben und mir was zutrauen, und wollte die auch nicht enttäuschen, sondern ich wollte das richtig machen und habe dann auch entsprechend Zeit investiert. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn du einen Partner und eine Familie hast, die das unterstützen.
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau oder sowas.
Ja, so, das würde ich auch unterschreiben.
Ich glaube, das wohl auch. Okay, ja. Dann gehen wir mal zum Thema Führung. Du hast ja als Chef bei IBM und als Präsident des VfB sicher dann noch mehr oft in der Öffentlichkeit gestanden. Also wenn man so will, das Gesicht, das die meisten Menschen von dir gesehen haben, kommt aus diesen Rollen. Und wie eben schon gesagt, du warst ja bei IBM auch für Public Relations zuständig. Also du hast wahrscheinlich das Auftreten nach deiner Jugend auch nochmal professionell gelernt. Welche Facetten dieser Führungsrolle waren für dich in der Öffentlichkeitsarbeit besonders wichtig? Also, was soll man sagen, welche Eigenschaften, welche Haltung, vielleicht so ein bisschen was irgendwie eine Vorbildfunktion hast du versucht zu vermitteln? Und gibt es da Unterschiede zwischen IBM und VfB, würde mich interessieren.
Ja, also um das mal, was mich bei IBM besonders fasziniert hat, ist, dass es ein Unternehmen ist, das sehr stark auf ethischen Grundsätzen aufgebaut ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Also diese Geschichte, ob ein Mann oder eine Frau mehr Geld auf dem gleichen Job verdient, das hat sich bei uns nie aufgetan. Weil bei uns war klar, es gibt einen Job und egal wer den belegt, der kriegt die und die Bezahlung. Egal ob er Mann oder Frau ist oder schwarz oder weiß oder grün oder gelb oder was auch immer. Und das hat mich fasziniert und ich rede jetzt von den 70er Jahren, als in vielen Unternehmen das noch ein richtiges Thema war. Und das andere war diese ganze Internationalität, das hat mich fasziniert. Ich meine, damals, ich habe immer gesagt, das ist der Peter Stuyvesant-Effekt. Ja? Damals gab es eine Zigarette, die hat geworben mit Come Together.
Come together.
Ja, genau. Und das war der Beatles-Titel. Und deswegen hat mich von Anfang an fasziniert. Es war völlig Wurst, ob einer Englisch oder Französisch oder Italienisch, wenn er sein IBM-Badge Schildle angehabt hat, dann hat er zu einer Familie gehört, wo das gar keine Rolle gespielt hat. Und das hat mich tief beeindruckt. Von Anfang an. Und dann für mich persönlich, du fängst ja in der Industrie, wenn du Verantwortung kriegst, nicht gleich, wie es im Sport manchmal leider so ist, an der Spitze an, sondern du musst dich systematisch hocharbeiten. Das heißt, erst muss man ganz normal das operative Geschäft lernen, dann wirst du mal versetzt in einen anderen Bereich, möglichst in eine andere Stadt, damit du auch mal in einer anderen Umgebung zurechtfindest. Dann kriegst du eine kleine Gruppe, vielleicht mit 7 oder 8 oder 10 Menschen, die an dich berichten. Und dann gibt es eben eine größere Gruppe, die kann 50 oder 100 sein. Und dann kriegst du einen Bereich, der kann 300 oder 500 sein. Aber das geht so über 10 Jahre. Diese Entwicklungen. Du lernst dann Stufe um Stufe, aber was zählt und was ich von Anfang an gemerkt habe, du musst die Fähigkeit entwickeln, mit Menschen zu arbeiten. Das heißt, in der Basis, du musst Menschen mögen und nicht als Hindernis betrachten.
Das war der erste Teil unseres spannenden Gesprächs mit Erwin Staudt. Und in 2 Wochen geht es weiter, dann mit den Themen Führung, Motivation und Erfolg.